Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hin und Weg. Und mir gegenüber sitzen zwei sehr traurig aussehende Personen. Denn ich glaube, denen gefällt das Wetter hier in Deutschland nicht so. Da ist auf der einen Seite Andi Janz, natürlich ist er auch heute wieder mit dabei. Und wir begrüßen auch wieder recht herzlich unseren Kooperationspartner Touristik Aktuell. Und wir freuen uns, dass auch Matthias Göttler heute wieder mit dabei ist. Und ich glaube, ihr vermisst die Dominikanische Republik so ein bisschen, oder? Zumindest das Wetter.
Also auch von mir, hallo. Hallo Matthias, ich freue mich auch sehr. Lieber Chefredakteur, dass du heute dabei bist im Vorspann. Hola, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn so? Du bist ja ein bisschen länger zurück aus der Dominikanischen Republik als ich, aber wie hast du das Zurückkommen empfunden?
Ja, im Unterschied zu dir, Andi, bin ich ja schon wirklich 4 Wochen zurück. Ich war bei der ersten Tour mit dabei und bin nach wie vor noch geflasht. Es war ein tolles Erlebnis und ich glaube wirklich, dass die Dominikanische Republik eines der Top-Fernreiseziele im Winter werden wird. Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend.
Also ich bin auch noch ganz da eigentlich. Also das sind so frische Erinnerungen. Ich bin zwar schon gut 2 Wochen zurück, aber irgendwie so ein Teil von meinem Kopf ist immer noch da und ich kann dem eigentlich nur zustimmen, was Matthias gerade gesagt hat. Lieber Sven, tolle Destination. Und ich habe eigentlich auch alles in der letzten Woche im Podcast schon gesagt, was es zu sagen gibt. Für die, die es noch nicht gehört haben, die Reportage Hin und Weg Ghost Dom Rap gerne nochmal reinhören. Also ich glaube, da ist viel los und ich glaube, das, was Judelka Lopez da auf die Beine gestellt hat, ist schon ziemlich einmalig, denn dieses Land hat unglaublich viel zu bieten, über Strand und Meer hinaus.
Und ich habe gehört, es hat sich auch gelohnt, oder? Wenn ich jetzt nach all den schönen Eindrücken, die ihr mir so vermittelt habt, in die Dominikanische Republik fliegen möchte in den Wintermonaten, sieht es so aus, als ob ich nicht der einzige Deutsche wäre, oder Matthias?
Ja, also die jüngsten Zahlen, der September lag um 15% über dem September 2019. Das will was heißen, das zeigt, die Reiselust der Menschen ist wieder zurück. Und die Aussichten für den Winter sind hervorragend, weil es gibt 50% mehr Flugkapazitäten von Deutschland in die Dominikanische Republik als im Winter 2019-2020. Also das war der Winter vor Corona. Damals sind die Leute viel gereist. Sie hatten natürlich eine größere Auswahl als im kommenden Winter. Aber jetzt halt durch Condor und natürlich durch den neuen Lufthansa-Ferienflieger Eurowings Discover sind die Flugangebote wirklich sehr, sehr gut. Für die Kunden eine tolle Botschaft und für Reisebüros natürlich auch, weil sie haben ein attraktives Ziel zu verkaufen.
Das sieht also sehr gut aus. Aber die Buchungszahlen sind ja nicht nur für die Domrep gut, sondern es sieht ja insgesamt ganz hoffnungsvoll aus, oder Matthias?
Hoffnungsvoll ist in diesen Zeiten natürlich immer, wir sind noch lange nicht auf dem Niveau vor Corona. Für viele Länder ist das, dass die Einreiseformalitäten sind aufwendig, bei dem einen weniger, bei den anderen mehr. Das Reisen ist ein bisschen schwieriger geworden. Das schreckt viele Menschen nach wie vor noch ab. Die Situation ist ein bisschen unsicher mit Corona. Aber wir haben gerade im aktuellen Heft, in der aktuellen Ausgabe von Touristik Aktuell, haben wir eine Umfrage unter Reisebüros gemacht, gerade zum Thema Fernstrecke. Und da sind viele sehr, sehr optimistisch. Unter anderem sagt Peter Molnar vom Sonnenklar TV Reisebüro in Rüsselsheim, es regnet tatsächlich Fernreisebuchungen. Sowas habe ich lange nicht gehört. Wenn man dann weiterfragt, zum Beispiel die Flieger aktuell Richtung Mauritius sind wohl voll. Die Einreisebestimmungen, die Quarantäne-Regelungen sind aufgehoben. Es ist wieder ganz einfaches Reisen. Andere Ziele öffnen sich. Fidschi, Nepal, die USA ist schon länger bekannt. Nach Kanada kann man wieder reisen. Das sind alles positive Botschaften und das macht Mut für einen halbwegs erfolgreichen Tourismuswinter.
Und diese Woche hat ja auch Thailand gesagt, dass sie wieder öffnen werden. Also das war ja auch...
Wir haben schrittweise angefangen und es geht weiter. Genau. Und ein absolut gutes Zeichen, ja.
Also wir sehen so einen kleinen Domino-Effekt. Nicht, dass das eine zwingend zum anderen führt, aber ich glaube, ein ganz großes Signal war natürlich jetzt auch in den letzten Wochen das, was mit Amerika passiert ist. Diese Strahlkraft, dass die USA öffnen, strahlt natürlich auf viele Destinationen ab und das ist sicher auch ein sehr positives Zeichen. Oder auch da sind die Buchungszahlen ja sehr gut, oder? Was hört ihr da vom Counter, Matthias?
Buchungszahlen kann ich noch nicht so konkret sagen. Die Anfragen sind sofort in die Höhe geschnellt. Mhm. Und vor allen Dingen eben Reisende, die zum Beispiel an Wohnmobilen mieten wollen, die sollten sich hüten, weil die waren in normalen Jahren vor Corona zu dieser Zeit schon fast ausgebucht. Zurzeit sind die noch zu haben, aber ich weiß nicht, wie es in 2 Monaten aussieht. Also wer da konkrete Reisepläne hat, sollte jetzt zur Buchung schreiten.
Also vielleicht nächstes Jahr Stau auf den amerikanischen Highways mit ausländischen Wohnmobiltouristen.
Ja, die haben genug Platz für all die Wohnmobile. Das ist überhaupt kein Problem.
Das denke ich auch. Ich denke auch. Da gibt es noch ein, zwei Fleckchen in den USA, wo man vielleicht alleine sein kann. Aber ja, lass uns doch mal darüber sprechen. Also Reisen ist wieder möglich. Es ballt sich vielleicht auch an gewissen Orten, dass da jetzt, weil ne, die Einreise einfach ist, viel mehr Deutsche tummeln. Besteht wieder die Gefahr eines Overtourism, oder? Wie seht ihr das?
Wir haben ja schon in einer anderen Runde dieser Art haben wir schon mal drüber gesprochen. Also ich glaube nach wie vor, dass wir da irgendwann wieder zu diesem Thema zurückkommen werden, zu diesem Problem auch. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Nächstes Jahr wird deutlich besser als dieses Jahr, aber es wird noch keine Rekordzahlen geben. Aber langfristig wird es an den Hotspots definitiv wieder diesen Overtourism geben und damit müssen die Ziele umgehen. Die Ziele sind natürlich bekannt, das sind vor allen Dingen natürlich die großen Städte, die Metropolen und aber auch bestimmte Regionen, etwa in Italien, wie die Amalfiküste.
Bevor wir gleich über die Amalfiküste reden, weil da passiert ja gerade was ganz Interessantes, da haben wir auch vor ein paar Wochen mit der Petra Thomas vom Forum Andersreisen drüber geredet. Wie siehst du denn das, was Barcelona ja schon lange angekündigt hat, vor der Corona-Pandemie, also gegen diesen Overtourism zu arbeiten, aber auch das, was Venedig jetzt gemacht hat, was ja auch in die Richtung geht, sozusagen in der Stadt selbst diesen Kreuzfahrttourismus, zumindest den direkten Anleger, ein bisschen zu unterbinden. Ist das etwas, was du meinst, auch jetzt in andere Destinationen mit dem Ausklang der Pandemie reinstrahlen wird oder wird das relativ nach deiner Auffassung konsequenzlos sein?
Ich glaube, in vielen Zielen wird es konsequenzlos sein. Venedig hat schon lange darüber diskutiert, das einzuschränken. Wenn es ein Ziel kaputt macht, dann bleibt einer Stadt wie Venedig nichts anderes zu tun, als irgendwann zu handeln, auch wenn man damit auf bestimmte Einnahmen verzichtet. Aber in anderen Zielen, glaube ich, wird sich sehr wenig ändern, weil es schwer durchzusetzen ist. Das einzige Mittel ist eigentlich, dass man über Airbnb agiert und sagt, das schränken wir ein. Die Leute sollen im Hotel schlafen und dann haben wir auch die Besucherzahlen halbwegs im Griff. Abgesehen natürlich von den Kreuzfahrttouristen, zum Beispiel in Barcelona. Aber gerade dieses Airbnb in Städten wie Valletta ist es ein Segen für eine Stadt, weil die Altstadt damit wieder erwacht. Da passiert was. Die Malteser wollen nicht unbedingt dort wohnen, aber die Touristen finden es großartig. In anderen Städten ist es natürlich wirklich ein Problem.
Thema Amalfiküste, das haben wir eben schon angeschnitten. Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass da gerade was ganz Interessantes läuft. Wir haben da mit Petra Thomas, wie gesagt, drüber gesprochen. Kannst du das mal ein bisschen erläutern, was sich da gerade tut?
Ja, das ist sehr interessant. Die kümmern sich wirklich schon jetzt um die Zukunft und sagen, wir müssen was an unserem Tourismus ändern. Wir wollen Touristen, aber halt nicht in diesen Massen und alle an der gleichen Stelle, wie es vor Corona war, wie es zum Teil jetzt im August und September schon wieder war. Da haben sich 14 Gemeinden zusammengeschlossen. Sie erarbeiten ein Konzept, um den Tourismus ein bisschen anders zu leiten, in andere Strömungen zu bringen, mehr Verkehr auf dem Wasser aufs Wasser zu verlagern, mehr ins Hinterland zu gehen, die genauso spannend ist wie wirklich dieser kleine Küstenstreifen. Das wird unterstützt von der italienischen Regierung, vom Fremdenverkehrsamt Italiens, der Enit. Die hat ein großes Projekt aufgelegt. Da haben wir dazu auch jetzt einen Workshop aufgelegt, zu dem wir nach wie vor noch kleine Veranstalter und auch Reisebüros, die eigene Gruppenreisen veranstalten, einladen. Das wird Ende Oktober stattfinden und dort soll gezeigt werden, wie ist der Ansatz für das neue Tourismuskonzept und wie wird man künftig mit den Gästen umgehen, wie wird man das neu organisieren. Wir werden darüber berichten, ich bin sehr neugierig und ich glaube, es ist ein guter Ansatz, der auch zum Vorbild für andere Regionen vielleicht werden könnte.
Bin ich auch sehr gespannt, was sich da tut. Tolle Gegend, aber wer einmal da unten war, zur Peak Time, der weiß auch, was da los ist.
Wenn die Straßen verstopft sind, hat keiner mehr Spaß und kann es keiner mehr genießen, so schön es vor Ort ist.
Unglaublich. Ich habe mal ganz spannende Geschichte dort erlebt. Ich saß da in einem Café im Zentrum von Amalfi und da war so ein Kreisel, ein Verkehrskreisel. Der Verkehr war irre, aber er lief irgendwie noch. Dann kam ein Verkehrspolizist, hat versucht, das zu regeln und alles kam zum Stillstand. Also, ich weiß nicht, vielleicht war das so ein unsichtbares Plädoyer dafür, dass man die Dinge noch vielleicht einfach so lässt, wie sie sind.
Man muss nicht
aber
alles tolle überregeln. Gegend.
Das ist ja, absolut ja, richtig. Ja. Sehr schön. Ja, Matthias, bevor wir gleich in unser Hauptgespräch gehen, ich muss das noch einmal ansprechen. Du bist Ehrenbürger einer Stadt in der Dominikanischen Republik geworden.
In Moca, ja.
Ja, du bist Ehrenbürger von Moca im Zentrum der Dominikanischen Republik geworden. Ne?
Ja, bin ich nach wie vor stolz drauf. Kam etwas überraschend. Moca kennt hierzulande kaum jemand, aber es hat dann doch einiges zu bieten und super Umland. Also damit kann man schon was anfangen.
War das deine erste Ehrenbürgerschaft, oder?
Ich glaube, ja. Irgendwas war mal in Ecuador. Da war ich mit einer kolumbianischen Bergsteigertruppe unterwegs. Und wir haben versteckte, schneebedeckte Gipfel bestiegen. Also nicht den Cotopaxi mit dieser Gruppe, sondern anderen. Und da habe ich auch einen Preis bekommen. Bloß mein Spanisch war damals zu schlecht, um im Nachhinein noch genau zu rekapitulieren, wofür ich eigentlich ausgezeichnet wurde. Aber es war sowas Ähnliches.
Aber wir dürfen nicht weiter Matthias nennen, oder müssen wir dich jetzt irgendwie Sonderbotschafter...
Denke drüber nach, Matthias ist okay.
Ja, okay, danke. Okay, im Zweifelsfall Don Gürtler.
Ja, genau, ja, schön. Sehr schön.
Auch so. Ja, Matthias, wir haben heute im Hauptteil haben wir einen ganz spannenden Gast, der schon sehr lange das Thema Reisevertrieb ein bisschen anders anfasst. Das ist der Sascha Nietzsche vom Reiseveranstalter Solamento. Den kennst du ja auch, über den habt ihr schon relativ ausführlich berichtet, nicht wahr?
Natürlich, Sascha ist ein langer Begleiter in dieser Branche und er ist eben nicht nur Reiseveranstalter, er ist sehr breit aufgestellt und eigentlich ist er gestartet mit mobiler Reiseberatung. Das ist auch nach wie vor noch sein Kerngeschäft und die hat jetzt durch Corona nochmal einen unheimlichen Aufschwung genommen, ist aus der Branche nicht mehr wegzudenken, ist sehr professionell geworden, vor allen Dingen bei Solamento und ich schaue schon mit Achtung in Richtung seiner Zentrale in Essen, was die so alles da auf die Beine stellen und finde, vieles machen sie sehr, sehr gut und ich glaube, das nimmt eine sehr gute Entwicklung.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, nicht wahr, Sven?
Auf jeden Fall, ja. Ein kleiner Shootingstar heute zu Gast bei uns.
Dann bedanken wir uns bei Don Gürtler. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Genieße den Herbst, die wenigen Sonnenstrahlen, die hier noch durchkommen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute und auch an den Rest der Redaktion.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Sascha Nietzsche.
Vielen Dank, Matthias.
Wir uns auch. Los geht's.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Wenn man über die Shootingstars der Touristikbranche mit anderen Touristikern redet, so fällt regelmäßig sein Name. Sein Unternehmen Solamento bezeichnet er als eine digitale Travel-Boutique und damit entzieht er sich traditionellen Konzepten des Reisevertriebs. Dass ein Shootingstar nicht automatisch krisenfest ist, hat auch ihn die Corona-Krise gelehrt, während er sogar seinen eigenen wohl heißgeliebten VW-Bus veräußern musste. Dennoch ist er mit mehr als weniger Ideen durch diese Krise gekommen und hat sein Unternehmen gerade zu einer Holding mit drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen ausgebaut. Darüber und noch vieles mehr reden wir heute mit dem Geschäftsführer von Solamento. Herzlich willkommen, Sascha Nietzsche. Hallo Sascha, schön, dass du dabei bist.
Hi, grüßt euch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, lieber Sascha.
Sascha, wie immer starten wir auch bei dir mit einer kurzen Schnellfragerunde. Die erste Frage für Ortskundige wie dich, etwas provokant. Essen oder Kettwig?
Tja, das ist das. Also wenn ich darauf antworten soll, direkt würde ich sagen Essen, weil ich komme gebürtig nicht aus Kettwig. Ich bin sogenannter zugereister Kettwiger und dieser Stadtteil hat halt eine Historie. Das würde jetzt wahrscheinlich die Zeit hier überschreiten, wenn ich das ausführen würde. Aber wenn man sich als Kettwiger bezeichnen würde, müsste man eigentlich hier geboren sein. Das bin ich nicht. Also von daher bin ich grundsätzlich ja Kosmopolit. Also von daher auf die Frage konkret, bin ich eher Essener als Kettwiger.
Alles klar.
Aber ich lebe sehr gerne hier.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, euer Unternehmen sitzt in Essen im Stadtteil Kettwig. Dieser Stadtteil wurde irgendwann eingemeindet in Essen und ich kenne diesen Stadtteil, da war früher der Reiseveranstalter Comtour ansässig, Indienveranstalter, Südasienveranstalter und dadurch habe ich so ein bisschen diese Geschichte auch mitgekriegt, die ja irgendwie historisch bedingt schon ziemlich lange geht, ne? Ob Kettwig Teil von Essen ist, also eigentlich über Jahrhunderte ging das, ne?
Ja, ich sag mal so, ich glaube, der Kampf würde wahrscheinlich und sollte und wird auch vielleicht sogar noch Jahrhunderte dauern, das ist halt so in der DNA dieser ganzen Geschichte. Also wie gesagt, die Kettwiger selber bezeichnen sich halt hier als Kettwiger und das ist halt so, also untermauert wird das Ganze ja auch noch dadurch, dass wir noch die eigene die eigene Vorwahl haben, also natürlich auch eine eigene Postleitzahl, aber insbesondere auch noch eine eigene Vorwahl. Da sind sie auch besonders stolz drauf. Und daran sieht man noch historisch die Verbindung Richtung Mettmann.
Ich glaube, das würde ganze Podcast-Folgen füllen, aber ich glaube, das ist nicht, warum wir heute hier sind.
Wir sind ja immer noch bei der Schnellfragerunde irgendwie.
Ich bin immer derjenige, der diese Schnellfragerunde so runterbremst.
Ja, ja. Sven. Also, wir bleiben mal bei deinem Background. Kölsch oder alt?
Da würde ich eher Kölsch nehmen.
Wieso? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Nee, das macht eigentlich.
Du bist also kein Biertrinker, willst du sagen?
Doch, du hättest mich fragen müssen, ob ich jetzt Stauder vor Köpi trinke oder so. Stauder ist ja unser Essen, das Lokalbier. Also ich bin eigentlich Pilztrinker. Aber ich bin als junger Mensch in mit Altbier gestartet. Ja, ganz klassisch Diebelsalt, was jetzt auch hier von Stauder gebraut wird. Ja, also die Antwort liegt halt wahrscheinlich eher darin, dass ich tendenziell eher Richtung Köln tendiere als Richtung Düsseldorf, wenn das so ein bisschen die Frage ist. Also von daher würde ich dann tendenziell eher ein Kölsch bevorzugen als ein Alt.
Ich habe Redeverbot zu dieser Frage bekommen, gerade
eben
in der Vorbesprechung.
Naja, ich bin halt großer Altbier-Verfechter.
Also das ist ja auch nicht falsch. Ich muss sagen, ich habe nur letztens interessanterweise nach über 20 Jahren mal wieder ein Altbier getrunken zum Geburtstag meiner Mutter. Ich habe die Befürchtung gehabt, weil ich es ewig lang nicht getrunken habe, dass ich irgendwie gedacht habe, das Bier ist schlecht. Und da muss ich sagen, irgendwie dachte ich so, nee. Ansonsten habe ich früher mal sehr viel Frankenheim getrunken.
Ja, vielleicht ist das ein guter Kompromiss. Schlüssel, ja. Füchschen ist ja immer noch eins der besten. Ürige. Da gibt es viele sehr gute kleine Brauereien, die das noch per Hand machen.
Absolut, absolut.
So, jetzt haben wir noch zwei Hörer, die gerade zuhören.
Wo es sich lohnt. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? So, wir kommen nicht über die Schnellfragerunde heute weg.
Nächste Frage, ganz, ganz schnell. Rat geben oder Rat nehmen? Ne?
Rat nehmen. Also Ratgeber bin ich ja, permanent sozusagen in meiner Funktion. Rat nehmen finde ich, sage ich mal, in Verbindung auf Sparringspartner und so weiter total spannend, weil das ist, sage ich mal, ein neuer Input. Also von daher bin ich da sehr offen für. Ratgeber ist für mich, das bin ich halt permanent an vielen Stellen. Und deswegen finde ich Rat nehmen für mich jetzt spannender.
Shanghai oder New York?
Oh, ganz schwieriges Thema. Ich liebe beide Städte extrem. Ich finde, wenn ich das kurz ausführen darf, ja gut, also New York ist einfach eine wundervolle Stadt. Ich liebe New York. Ich war jetzt schon 4-mal da und werde nicht satt. Shanghai war ich schon 2-mal und werde da auch nicht satt von, weil es halt, schwierig zu vergleichen logischerweise, aber der Spirit, der von Shanghai ausgeht, von den Chinesen ausgeht, sage ich mal, wenn man jetzt in dieser Shanghai-Welt bleibt, so dieses Art Silicon Valley an der Stelle, was man jetzt mit New York nicht weniger vergleichen möchte und soll, aber da geht der Spirit halt schon ab und die Chinesen sind da sehr, sehr extrem gut unterwegs. Und wenn ich sehe, dass unsere deutsche Erfindung, der Transrapid, da fährt und man den da benutzt mit 450 km/h, sage ich mal, vom Flughafen in die Stadt rauscht, bin ich begeistert. Hat mich Shanghai jetzt nicht unbedingt weniger als New York, aber New York fühlt sich halt irgendwie wie das große Wohnzimmer an. Also von daher möchte ich mich da jetzt nicht unbedingt für eine Stadt unbedingt entscheiden müssen. Aber wenn, glaube ich, würde ich eher zu New York tendieren.
Du siehst, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und auch absichtlich, um es dir ein bisschen schwer zu machen in dieser Schnellfragerunde.
Ich stell dir jetzt eine
Frage, die kommt nicht von uns und du musst sie A beantworten und raten, von wem sie kommt. Tagliatelle Hähnchencurry oder Bratwurst?
Natürlich das Tagliatelle Hähnchencurry. Das kann nur von Martin Klug und Tobias Vogt kommen, weil immer wenn die da sind, lade ich die immer zu meinem italienischen Ägypter ein. Mhm. Und das ist auch ganz spannend, diese ganze Thematik mit Pizzerien und so weiter, die ja letzten Endes kaum noch von Italienern letzten Endes betrieben werden. Aber die Araber, die ich da habe, die machen das aus meiner Sicht sensationell, haben interessanterweise die Preise auf 12,50 erhöht, weil ich extrem teuer finde dafür, aber es schmeckt trotzdem gut. Also ich kann es immer wieder gerne essen, ja. Also,
und das wäre eigentlich dann auch die nächste Frage, Martin Klug oder Tobias Vogt?
Das ist eine ganz gemeine Frage, ne?
Ja.
Da kann man nur verlieren. Da kann ich nur verlieren, weil beide, sag ich mal, sich darüber lustig machen. Tendenziell würde ich, glaube ich, sagen, das ist von Tobias.
Tobias hatten wir noch nicht als Gast hier bei uns. Also wir geben dir mal den Tipp, es war ein Gast bei uns schon mal.
Ja, da war das der Martin, aber Also einer von den beiden muss es sein, ja.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt völlig lost seid, müsst ihr jetzt im Gespräch dranbleiben, denn über die beiden Personen, über die wir gerade reden, über die reden wir nachher noch. Und das für dich, lieber Sascha, auch. Also da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Thema Rat geben, Rat nehmen. Ne? Also du hast ja viele wichtige Menschen auch in deiner unternehmerischen Evolution irgendwie zur Rate gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da reden wir aber gleich noch drüber. Okay. Du hast auf jeden Fall die Schnellfragerunde überstanden.
Juhu.
Und jetzt kommen wir zum Yay.
Nicht so früh feiert, glaub mir.
Genau. Und jetzt gehen wir ans Eingemachte mit dir. Dein Unternehmen Solamento bezeichnet sich als digitale Reiseboutique, hat aber den mobilen Vertrieb als Grund. Prinzip. Wie funktioniert das genau? Wie funktioniert Solamento? Welcher Teil ist digital? Welcher Teil ist mobil? Und was hat die Boutique in all dem zu suchen?
Oh, da sind ganz viele Fragen drin, die in einzelnen Fragmenten auch beantwortet werden müssen. Bitte. Also für die Zuhörer selber, ich habe halt vor 4 Jahren hier einen neuen Standort, wie eingangs erwähnt, in Kettwig aufgebaut. Bin sozusagen hier in meine Heimat gezogen, weil ich da Glück hatte mit einem Grundstück und konnte ein Haus drauf bauen, was ich halt gewerblich nutzen durfte. Und in dem Zuge hat sich das ergeben, dass ich gesagt habe, ich betreibe hier lokal Wertschöpfung, weil du hattest das oder ihr hattet das ja vorhin schon gefragt, mit Rat geben, Rat nehmen. An der Stelle bin ich besserwisserisch unterwegs, wo ich sage, so, das Reisebüro der Zukunft muss aus meiner Sicht anders sein. Dieses Image, und jetzt muss ich ein bisschen zurückspielen, das ist ja jetzt schon 5 Jahre her, also vor Corona, alle fühlten sich total super, das Geschäft lief und brummte, nur das Reisebüro an sich hatte in größten Teilen nicht in allen Teilen, aber zum größten Teil das Thema, dass das einfach verstaubt war. Und deswegen war für mich das erste Problem, dass wir das Wording neu finden mussten, weil ich hatte das Gefühl, dass wenn ich jetzt hier am Standort sage, hurra, hurra, hier kommt ein neues Reisebüro hin, die Leute alle sagen, oh, tolle Idee, mega innovativ, ne? Lass uns mal bitte die Nägel lackieren. Deswegen kam ja diese Wortfindung in Anführungsstrichen, also dieser Krampf förmlich zu sagen, okay, wir müssen daraus einen anderen Begriff machen, damit die Leute verstehen, da kommt was anderes. Gleichzeitig muss die Brücke aber gebaut werden, dass es halt sich ums Reisen handelt. Und von dem Grundkonzept her war dann die Idee, die dazu sagen, okay, wir reden hier, welches Klientel wollen wir hier an diesem Standort ansprechen? Da ging es um die Hochwertigkeit und da fand ich halt den Begriff Boutique und Travel Boutique halt für mich, ohne jetzt große Marketingagenturen zu beauftragen, hätte ich vielleicht, Tobias, wenn er zuhört, würde er sagen, hätte er mich mal vorher gefragt. Aber vielleicht sagt er auch, es ist eine gute Idee gewesen, keine Ahnung, könnt ihr demnächst mal fragen, wenn ihr ihn interviewt. Aber da war es wirklich so, dass ich sagen muss, das hat hier an dem Standort sehr gut funktioniert. Natürlich muss man das immer ein Stück weit übersetzen, was die USPs sind. Aber es ist halt ein stationäres Reisebüro. Die Solamento-Welt an sich, das ist ein Teil davon. Die Solamento-Welt selber mit 350 Reiseberatern in ganz Deutschland, auch das ist eine Historie, die über 20 Jahre alt ist. Die habe ich mal irgendwann für mich in meinem kleinen Teil, als ich im First Reisebüro in Essen, also wirklich in Essen, in der Stadt Essen, in der Innenstadt Essen meine Lehre gemacht habe, da habe ich für mich dieses Konzept theoretisch mal in den ersten Zügen entwickelt. Von mir noch heute sehr geschätzter Ex-Chef Wolfgang Friedenstein hat das Thema bravourös in eine andere Form gegossen, damals TravelNet. Und wir haben damals, sag ich mal, da wurde ich dann Part of Team, habe ich dann als Vertriebspartner bzw. Vertriebsmitarbeiter und schlussendlich Vertriebsleiter am Ende TravelNet damit aufgebaut. Und dann bis 2003 haben wir das ganz erfolgreich aufgebaut. Und das war halt so meine Grund-DNA, die ich dann sozusagen da weiterspielen konnte. Da war natürlich überhaupt null digital. Ja, wenn man sich daran erinnert, ging es um Faxpolling. Ja, das war so die Zeit. Da war nichts digital. Da wurde gerade das Internet und das lustige Modem, was wir da alle uns so lustig in die Telefonleitung gesteckt haben, war gerade so akut. Und da gab es diese lustigen AOL-CDs, die da so wild rumkreisten, um da eine E-Mail-Adresse sich anlegen zu dürfen, wenn man sich daran erinnert. Einige von den älteren Zuschauern, wenn es daran noch, Zuhörern, wenn es daran noch erinnern. Ja, und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und die Frage war ja da von dir, Andi, wie digital sind wir da? Also für meine Begriffe sind wir noch alle entsprechend unterdigitalisiert. Für unsere Branche, also für die Reisebranche an sich, ist ja digital E-Mail inzwischen eine Softwaretechnik, die auch am Markt da ist. Also das ist dann schon digital. Sprich, ich kann Angebote personalisiert den Kunden zur Verfügung stellen. Wir haben ein sogenanntes Preisvergleichssystem. Und wie gesagt, von den Kollegen aus Köln, die Pax Launch sozusagen, wo ich den Kunden eine digitale Angebotswebseite zur Verfügung stelle, das ist schon recht digital. Das Hauptproblem, was ich halt sehe, grundsätzlich, was wir als Unternehmen als Herausforderung haben, ist halt, die Kunden sind halt natürlich jetzt abgesehen von der Corona-Krise komplett digital erzogen und umerzogen, beziehungsweise weitererzogen. Das heißt, das ist ein Riesenangriff auf den stationären Vertrieb, der da ja, also auf generell auf den Vertrieb, Einzelhandel und Reisebüro gleichermaßen. Das sind so die Herausforderungen, die wir jetzt gerade stemmen müssen zukünftig. Und da ist, glaube ich, unser Problem der Gesamtbranche. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Systeme. Wir haben Airliner-Systeme, wir haben touristische Systeme, wir haben Partnersysteme, die alle nicht unbedingt super gut miteinander sprechen. Und das ist sozusagen ein großer Flansch, so wie so eine Art Blumenstrauß, der da zusammengefrickelt wird an vielen Stellen, der am Ende diese Digitalisierung, die wir aus anderen Themen heraus kennen, als Endverbraucher, das oftmals schwierig machen. Und da ist so ein Fragment wie Booking.com, die sind super digital. Da sieht man ja, die ganzen Prozesse sind darauf abgestimmt. Aber die machen halt halt nur Hotel. So, wenn ich mir jetzt mal die Kollegen von meinem Schiff angucke, TUI Cruises, die sind auch digital, weil die ihren Strang recht gut machen an der Stelle. Weil ich da mit App und so weiter an Bord arbeiten kann. Das sind alles Dinge, ich kann Push-Nachrichten schicken, aber es sind alles Einzelfragmente. Die sind digital. Aber das große Ganze für den Vertrieb, wo alles miteinander kommuniziert, alles miteinander, also praktisch eine Saldierung, eine Art komplette Lösung, die gibt es aus meiner Sicht da nicht. Und das ist so unsere Herausforderung, wo wir als Branche dran müssen und wo wir, weil das war ja so ein bisschen die Frage, auch Richtung Reiseberater und so weiter, da müssen wir halt definitiv aufholen und Dinge zukünftig neu machen und verbessern.
Klingt super spannend. Wir kommen gleich nochmal auf dein Unternehmen, genauer auf das Unternehmen zurück. Aber wie geht's euch jetzt gerade? Wie geht's euren Vertrieblern jetzt gerade? Verkauft ihr und was wird gerade gebucht bzw. von euch verkauft?
Ja, also auch da zwei Fragen, ne? Also das eine ist, wie geht's den Vertriebspartnern? Also die Vertriebspartner machen gerade einen Mega-Job. Das kann ja jeder einzelne Endverbraucher, der ja, sag ich mal, Reisen gebucht hat, also vor Corona, in die Corona-Phase, mitten in der Phase Urlaubsreisen gebucht hat, bis jetzt gerade wieder so dieser leichte, nenne ich das jetzt mal, Recovery-Teil aus der Krise heraus stattfindet. Die haben natürlich gelitten. Ja, man packt die Aufträge dreimal, fünfmal an. Der Beratungsaufwand ist gigantisch hoch, weil diese ganzen Impfthematiken, Testthematiken komplett sich tageweise ja auch geändert haben. Die Einstufung der Hochrisikogebiete förmlich uns auch jeden Tag an neue Grenzen gebracht haben. Und damit waren halt die Aussagen, die man getroffen hat, am Ende auch immer nur eine Halbwertszeit. Also das heißt, das galt halt immer tagesaktuell. Und da, sage ich mal, den Kunden am Ende, was ja unser Job ist, sinnvoll zu beraten und ihm da Tipps zu geben und ihm am Ende auch noch maximale Flexibilität anzubieten. Das war so die Herausforderung an der Stelle. Und da stecken die natürlich noch mittendrin. Ne? Nicht, dass die jetzt, und das war ja auch noch ein Thema, wie sind die drauf? Da würde ich auch noch gerne kurz drauf antworten. Also ich sag mal, klar liegen da auch irgendwann die Nerven blank bei allen. Das muss man einfach mal sehen. Jetzt für unseren Bereich, muss ich sagen, haben wir versucht zumindest im Rahmen der Möglichkeiten den Kontakt zu halten, die Informationen aufrechtzuerhalten. Und man muss einfach sagen, der Verbund untereinander, also wir haben ein sehr familiäres Verhältnis auch zu den Kollegen. Das sind ja jetzt keine anonymen Nummern, die wir da haben, so aus einem Affiliate-Programm, sage ich mal, sondern wir kennen uns in der Regel alle persönlich mittlerweile durch vergangene und langjährige Zusammenarbeit. Wir haben viele neue, tolle Leute dazu bekommen, die wir versucht haben, auch da digital zu integrieren, Zoom-Meetings, Calls, Teams, was wir da alles haben und den Leuten anbieten und da die Verbindung zu halten. Wir sind sehr affin, also mein Vertrieb, den wir da jetzt auch aufgesetzt haben für die Berater, die sind da so eng im Austausch. Also da muss ich sagen, auf der Schiene und bei dem Support, den wir da in dem Rahmen der Möglichkeiten leisten konnten, haben einen guten Job gemacht und so empfinde ich halt auch die Zusammenarbeit mit den Reiseberatern, weil die am Ende ja jetzt hier nicht reihenweise ihren Job hingeschmissen haben. Also wir haben ja haben wir welche verloren, wäre gelogen, wenn es nicht so ist, aber im unteren Segment, dafür bekommen wir dafür bekommen wir halt obenrum recht spannende neue Leute dazu. Also von da verändert sich da auch viel gerade.
Ich wollte gerade fragen, Branche und nicht nur unsere Branche, die Touristikbranche, redet über den Fachkräftemangel und jetzt war halt der Pandemie, ich glaube, jedes Unternehmen hat ein paar Leute verloren in der Krise während der Kurzarbeit. Wie sah das bei euch aus? Also das wäre jetzt meine Frage. Und wie schwer ist es, neue Leute zu bekommen?
Ja, also das sind auch wieder wundervolle Fragen. Jetzt weiß ich auch, warum ihr sagt, hör mal, nimm dir ein bisschen Zeit mit, weil es wird doch etwas länger, genau. Also gar keine Frage. Kriegt ja auch jeder selber mit. Also fangen wir mal an, neben der Touristik haben wir das Thema ja insbesondere auch in der Gastronomie. Die Leute haben einfach die Branche gewechselt. Man muss sagen, mit dem Zugang der Hilfen, der Staatshilfen, der Deutschland AG, die wir ja alle nochmal irgendwann zurückzahlen müssen, haben wir ja gewisse Dinge kompensieren können, vielleicht auch viele Dinge verlagert, muss man einfach auch sehen. Also viele Unternehmen, die ist meine Meinung, die vor der Krise in Schieflage waren und dann in der Krise noch nicht mal irgendeinen Turnaround geschafft haben, die werden auch nach der Krise jetzt nicht auf einmal Hurra schreien und sagen, ich bin ganz vorne dabei. Ich glaube, da sind ganz viele noch auf der sogenannten Ü3-Droge unterwegs und haben das noch gar nicht realisiert, dass es letzten Endes nur eine Verlagerung von diesen Themen ist. Zu den Jobs, ja, da gibt es zwei Dinge oder zwei Phänomene, wie ich finde. Gerade in der Branche, klar, wir haben alle reduziert, die Leute wurden gerne aus der Branche entlassen. Also haben die sich selbst neu orientiert. Das war so, sag ich mal, der Grundtenor. Hier völliger Zusammenbruch der Branche war ja auch letzten Endes so. Das heißt, wir haben alles runtergeschraubt, was nur geht. Einige Unternehmen waren mit Sicherheit dankbar, was ich jetzt nicht für mein Unternehmen sagen kann. Ganz im Gegenteil, ich habe keinen einzigen proaktiv entlassen müssen und auch wollen. Aber natürlich habe ich hier genauso Abgänge gehabt und die sind bitter. Ja, also das muss man einfach sagen. Das hat aber nicht nur also das ist jetzt keine Frage bei uns jetzt von Unternehmenskultur oder so, weil ich hier jeden Tag mit der Peitsche durchlaufe und die gesagt haben, Gottes Willen, endlich kann ich vom Nietzsche weg, sondern das hat einfach auch monetäre Gründe gehabt, wo man auch sagen muss, ja okay, wenn jetzt hier einer einen Job kriegt, der auf einmal zu Aldi gehen kann oder zu einer Agentur gehen kann, wo der A mehr Geld kriegt, B, sag ich mal, zumindest für sich gefühlt sicherer aufgestellt ist, kann man das den Menschen oder den Mädels da auch nicht verwehren. Das ist einfach ein natürlicher Reflex, muss man so sehen. Ich habe aber sehr frühzeitig und sehr früh versucht, auch letztes Jahr in der Krise die Perspektiven aufzuzeigen, wo wir stehen. Ihr hattet das ja, glaube ich, in der Anmoderation auch ein bisschen angedeutet, als ja nicht klar war, wie wir Geld kriegen. Ja, also ich bin ja sozusagen hier, ja, Privatier an der Stelle, also nicht, weil es mir so gut geht, sondern ich bin ja hier privat investiert mit meinem Unternehmen. Also da ist jetzt keine Gelddruckmaschine im Hintergrund, die permanent irgendwelche Aktien ausschüttet oder irgendwelche Investmentkreise macht und hier Geld reinpumpt, sondern das Geld, was ich verdient habe in den vergangenen Jahren, habe ich halt im Unternehmen gelassen, was ein großer Punkt war, der dazu beigetragen hat, dass wir da klarkommen. Ich habe mich natürlich auch maximal mit Geld bewaffnet, weil das war... Ich rede jetzt mal von der Zeit letztes Jahr April, wo ja überhaupt nicht klar war, was passiert da jetzt, wie lange dauert das? Und das Ausmaß konnte ja sich gar keiner vorstellen. Nur wenn man halt ganz, sag ich mal, rational da dran geht und sagt, okay, ich verdiene jetzt die nächsten 3 bis 6 Monate kein Geld und der Apparat läuft so weiter. Und wir waren halt, also ihr müsst euch vorstellen, wir sind mit 25% plus zum Vorjahr 19, also zum Vorjahr 18, 19 in diese Krise gelaufen. Das heißt, unser Maschinenraum, der war auf 120% sozusagen. Und das war eine absolute Vollbremsung. Und das habe ich selber gemerkt, obwohl wir ein sehr kleines, agiles Unternehmen sind am Ende des Tages. Wir machen so lustige 30 Millionen Euro Gesamtumsatz in der Solamento-Welt am Ende final. Hat es doch bis Januar gedauert, um den Maschinenraum wieder so runterzukühlen und runterzufahren, dass halt kein weiterer größerer Geldabfluss stattfindet. Und dass sich dann sozusagen mit den Erträgen, die dann immer noch stattgefunden haben, mehr oder weniger sozusagen segeln wir dann sozusagen über die Weltmeere sozusagen.
Wir sind jetzt schon ziemlich vorgeprescht. Das ist alles sehr interessant. Machen wir auch gleich nochmal einen Bogen zurück. Ich möchte doch nochmal ganz kurz...
So bin ich, es tut mir leid.
Alles gut, nee, das ist ja auch sehr interessant. Ich möchte trotzdem mal kurz vielleicht einen Gang rausnehmen, weil es mich doch wirklich interessiert, wie ihr arbeitet. Also diese Solamento-Welt, die du gerade erwähnt hast, in der ihr 30 Millionen Euro umsetzt. Du hast das so als bescheidener Mittelständler, nur 30 in so einer kleinen Welt, aber das ist ja beachtlich für einen Mittelständler. Wie arbeitet ihr, beziehungsweise wie arbeiten eure Reiseberater? Wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ja so, ihr unterstützt die als Unternehmen von Essen aus, aber diese 350 Reiseberater sind auf ganz Deutschland verteilt. Wie agieren die im Idealfall, also wenn nicht gerade eine Krise ist? Und vor allem, was verkaufen die? Das sind ja nicht eure eigenen Solamento-Reiseprodukte, ne? Ihr veranstaltet ja nicht alles selbst, ne?
Genau. Also das Spannende, wenn man da jetzt auf das Geschäftsmodell an sich eingeht, war es ja sozusagen ein Segen, muss man wieder sagen, vor der Krise, um in der Krise damit zu arbeiten. Das ist ja das Spannende nochmal zusätzlich. Warum? Weil ich ja ein Geschäftsmodell seit Jahren, Jahrzehnten kann man ja schon sagen, seit 20 Jahren sozusagen betreibe, was ja da seiner Zeit schon voraus war. Das heißt, die Reiseberater hatten keinen festen Arbeitsplatz, sondern die waren natürlich schon zu Hause. Also das klassische Homeoffice. Deswegen haben wir irgendwann mal, also diese Begrifflichkeit, um da nochmal drauf einzugehen, weil das da auch eigentlich interessant ist, war ja mal irgendwann, wir machen hier den mobilen Vertrieb. So, das hat ja so eine Annäherung an Tupper, an Vorwerk, Thermomix-Verkauf hin bis zu Gilles Marco, sag ich mal jetzt, bösartig. Und es ist halt kein Strukturvertrieb, wie man ihn sonst kennt, also mit Parfümgeschichten, die man so aus früheren Zeiten her kannte oder Kerzenverkäufer, sondern letzten Endes ist es so, wir haben ganz früher den Hobbyverkäufer zum Profi gemacht. So muss man sich das vorstellen. Warum? Weil auch das hat eine Historie. Vor 20 Jahren war es so, da gab es ja diese ganzen Möglichkeiten nicht. Das heißt, die frustrierten Endkunden, nenne ich die jetzt mal, das waren die, sag ich mal, Reiseberater geworden sind. Weil die dann irgendwann im Reisebüro waren und die Damen da hinterm Tresen gesagt haben, ist aber langweilig hier, Alturs, nur Flug oder Last Minute, mache ich nicht. Das waren alles Kunden, die dann irgendwo aufgelaufen sind und die am Ende dann eine Eskalationsvariante für sich brauchten. Vergleichbar jetzt sage ich mal, mit dem Internet, was wir heute haben. Gab es aber damals noch nicht. Also das heißt, wir haben den sozusagen die Leute, die das Hobby Reisen hatten und gerne gereist sind, ein hohes Netzwerk an reiseaffinen Leuten hatten, die haben, sag ich mal, sich diesem Vertrieb angeschlossen. So, und dann aus dieser, dann hat sich letzten Endes, wenn man jetzt mal den Zeitstrahl so ein bisschen verfolgt, die letzten 20 Jahre, hat sich natürlich die Technik auch komplett immer in unsere Richtung entwickelt. Das war das Spannende. Ja, warum? Weil, ich sag mal, die Internetgeschichten, die da entstanden sind, die Preisvergleichssystematik, die entstanden ist, die in der Branche Fuß gefasst hat, war natürlich für uns adaptierbar und hat natürlich auch komplett auf unser Geschäftsmodell eingezahlt. Warum? Weil hinterher war ich zu Hause, hatte ein Internetanschluss, hatte einen digitalen Zugang, ich hatte ein Preisvergleichssystem, ich hatte eine Webseite als Reiseberater. Also ich hatte praktisch genau das Gleiche wie ein Reisebüro. Und das war übrigens, weil das ja auch eine Frage war, wie kommen diese ganzen Millionen zustande? Das war immer ein Credo, dass wir gesagt haben, okay, unsere Reiseberater sollen erstmal ein Vollsortiment fahren. Das kann rein betriebswirtschaftlich ein stationäres Büro in der Regel gar nicht darstellen. Warum nicht? Weil der lebt von seinen Provisionen, das heißt, der muss steuern. Also das ist einfach so. Ja, der kann sich gar nicht so flexibel aufstellen und sagen, hör mal, ich gehe jetzt so intensiv auf den Kunden ein. Am Ende musste der immer das Gespräch final so drehen, dass er am Ende auf seine Wertschöpfung einzahlt. Das war immer ein Punkt, der bei unseren Reiseberatern überhaupt nicht im Fokus stand. Da stand immer der, jetzt muss ich ein bisschen in der Wortwahl aufpassen. Also das heißt nicht, dass das Reisebüro nicht den Fokus hatte auf den Kunden, das meine ich nicht. Aber es ist für mich nachvollziehbar und logisch, dass der Reisebüroverkäufer natürlich am Ende final gucken musste, okay, wo kriege ich am meisten Kohle? Logisch. Würde ich ja hier lokal nicht anders machen, weil da geht es um Geld, ja, an der Stelle, die ich da als Ertrag erwirtschafte. Der Reiseberater primär hat so ein bisschen Samariter-Status. Ja, das ist so eine DNA, die da mitbringt. Das heißt, der hat nicht vorrangig das monetäre Interesse, sondern der hat Spaß an dem Thema Reisen, der will seinen Kunden happy machen und dadurch könnt ihr den auch stundenlang auf den Arm nehmen und 3 Schleifen mehr Service bieten. Natürlich checke ich dich noch ein, natürlich kümmere ich mich noch und natürlich gebe ich dir noch den Restaurant-Tipp, der rein von der betriebswirtschaftlichen Seite, die, sage ich mal, in so einem anderen Apparat, sage ich jetzt mal neutral dazu, wirklich komplexer und schwieriger ist. Und das ist so ein bisschen das gewachsene Thema an der Stelle.
Entschuldigung, wenn ich da zwischengrätschen muss. Das hört sich toll an, dann wundere ich mich nicht, dass du Nachwuchsprobleme hast. Wenn das Gehalt, sage ich jetzt mal, weil die leben ja auch von Provisionen, oder? Wenn das Gehalt nicht im Vordergrund steht.
Ich hatte jetzt den Eingangssatz, wenn ich Nachwuchsprobleme habe, oder was war jetzt?
Ja, genau. Also, dass es schwierig ist, neue Leute zu bekommen. Nee, aber scheint es ja auch nicht zu sein. Aber
nein.
Was ist es dann? Also, die leben ja nicht von der Liebe,
Luft und Liebe.
Der Reisenden dann. Und von den Dankeschreiben, die sie per Postkarte bekommen oder so.
Jein, also du musst halt sehen, deswegen, ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Historie so ein bisschen dargestellt, woher die herkommen, ne? Und das war so der Frustfaktor von diesen Leuten. Diese Menschen hatten nicht den monetären Fokus. Natürlich wollen die Geld machen, die machen es nicht aus Luft und Liebe, aber die haben nicht vorrangig die Situation, ob sie jetzt 300 Euro für die vermittelte Reise kriegen oder 280 oder 320, weil die da machen es ja selbstständig. Ja, und die bestimmen ja selber, was sie da möchten. Und natürlich hast du welche, die das, wie du gerade das ansetzt, und da in diese Richtung entwickeln wir uns natürlich. Ja, die sagen, okay, wo kriege ich mehr Kohle? Das ist am Ende ganz klar. Wenn ich das als Hauptberuf mache, die meisten von denen machen es aber im Nebenberuf, ja, weil jetzt kommen wir wieder aus der anderen Schiene und das hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie abwerten will, sondern das hat einfach damit zu tun, dass wir grundsätzlich, das ist ein Systemfehler, den wir haben, vielleicht ist das auch noch eine Frage für die Zukunft da an der Stelle bei euch heute im Podcast, wir müssen die Erträge erhöhen, ja, und die müssen wir vorne rum anfangen zu erhöhen, damit hinten raus auch Geld verdient wird. Das ist ein anderes Thema. Also, dass wir hier eine unterbezahlte Branche sind, das ist ja bekannt, aber teilweise sind wir als Branche daran auch massiv selber schuld.
Aber dann lass mich direkt da einhaken. Wie können wir raus aus dieser Teufelsfalle? Weil es wird diesen, auch nach der Pandemie, also es wird gesagt, dass wir nachhaltiger reisen und so weiter und so fort. Aber letztendlich, ich glaube, wenn man mit Reisebüros redet, ist es am Ende der Preis. Und ja gut, ein bisschen, wie sicher fühle ich mich in dem Urlaubsland? Aber am Ende zählt dann doch nur noch der Preis, oder?
Ja,
und wie kommen wir da raus, deiner Meinung nach?
Ja. Genau, aber das ist ja jetzt auch ein, du redest ja da jetzt auch gerade vom stationären Vertrieb, das passt auch ein Stück weit in den mobilen Vertrieb oder in meinen Touristik-Homeoffice-Vertrieb, wie man es nennen möchte, weil mobiler Vertrieb finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es immer suggeriert, ich renne immer mit meinem Köfferchen zu meinem Kunden nach Hause. Das war übrigens auch ein Nachteil in der Corona-Phase, wo gar keiner ein Zuhause haben wollte, ne? Deswegen, das können die ja selbst bestimmen, das mal so am Rande. Aber was doch Fakt ist, ist doch Folgendes. Erstens, Die Reisebüros müssen an der Stelle selbstbewusster werden. Denn die Frage, die sich mir doch aufdrängt, und das versuche ich natürlich auch immer mit Praxis und nicht nur mit theoretischen schlauen Sprüchen, also Ratgeber, ne, war ja gerade so ein bisschen das Thema, zu geben, sondern es geht ja darum, warum halte ich meinen Kunden auch nicht mündig? Bedeutet, ich gebe dem ja gar nicht die Möglichkeit und mir damit auch die Möglichkeit, überhaupt Wertschöpfung zu betreiben, weil ich gar nicht anfange, vornherum beim Endkundenservice, den ich liefere, auch zu honorieren und auch bezahlbar zu machen. Bedeutet, ich muss mir selber erstmal klar werden, wo ist mein Standard in Anführungsstrichen, den ich als Job gerne mache, den ich über meine Provision kompensiere. Nur wir gehen halt immer von dieser Logik aus, dass der Kunde das alles versteht und weiß, wie wir Geld verdienen. Das weiß der gar nicht. Das interessiert den auch natürlich überhaupt null. Ja, das ist nämlich schon mal ein großer Sichtfaktor, der falsch ist, aus meiner Sicht. Ja, weil wir müssen einfach den Kunden mündig halten und den einfach sagen, hör mal, das ist doch cool, ich buche dir jetzt deine Kreuzfahrt, ja, deine Mein Schiff Kreuzfahrt oder deinen Mietwagen bei Sunnycars oder was auch immer. Wenn du aber von mir Add-ons haben willst, ja, ich formuliere das jetzt mal nicht im Marketingdeutsch, das kann man netter machen, aber ich sage jetzt mal in der Sache, dass ich sage, okay, Beispiel Schiffsmanifest, ja, ich sage es jetzt mal ganz salopp, da kotzen die teilweise alle im Strahl, ziehen alle eine Fleppe, wo der Kunde die Kurve wieder dreht und sagt, ah, ich habe jetzt hier aber meinen Reisepass und jetzt muss ich nochmal das Manifest, das funktioniert nicht, dann kommen die wieder rein, wo die alle denken, ach du Schande, jetzt kommt der noch wieder und will auch nochmal was on top haben, das kann ich ja gar nicht leisten, weil mein Zeitfaktor für den 20 Minuten erschöpft sind. So, das heißt, da kommt ja schon Frust per se auf, das heißt, der Kunde, dem das ja gar nicht klar ist, weil der kommt rein und sagt, ja sag mal, ich habe doch bei dir gerade für 5.000 Euro eine Kreuzfahrt gebucht, ich habe jetzt hier ein Problem, warum willst du mir jetzt nicht helfen? Weil das ist ja das immer, was so ein bisschen damit schwingt. Und diese Schwingung aus meiner Sicht, das muss man halt als Verständnis für sich selber auch definieren und sagen, okay, was ist denn eigentlich mein Job, den ich da jetzt tue? Also berate ich den? An welcher Stelle berate ich den? Wo ist mein Radius, wo ich sage, okay, das ist ja meine Erfahrung, die ich ja auch reinbringe. Muss ich dem jetzt eine Bausteinreise auseinander dividieren und eine Thailand-Rundreise zusammenstellen mit Inselhopping? Dann ist es doch eigentlich mehr als fair, indem ich dem Kunden sage, mache ich gerne, nehme ich mir die Zeit für, lassen uns nächste Woche verabreden für die Ausarbeitung, wenn Sie die Reise nicht nehmen, als Beispiel, fallen aber 70 Euro Gebühren an oder Dienstleistungspauschale, wie auch immer. Was ist denn jetzt die Gefahr? Der Kunden die Gefahr, und das ist ja die Angst, die jetzt jedes Reisebüro da oder die Reisevertriebler, also alle übergreifend entwickeln, der Kunde haut ab und kommt nie wieder. So, dann habe ich doch an der Stelle Zeit gewonnen. Warum? Weil wenn der nicht bereit ist, für diese Leistung, die er jetzt abruft, bestellt, eine Dienstleistung zu bezahlen, die muss ich natürlich auch liefern, das ist eine andere Sache. Also das, was ich jetzt mit ihm vereinbare, muss geliefert werden. Das heißt, er muss natürlich seine Thailand-Rundreise kriegen. Ja, das ist jetzt mal klar. Also wenn ich da nicht liefere, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt mal grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ich das, was ich dann Beauftragung habe, das ist ja ein riesen Frustfaktor. Man hört es ja immer wieder, ich arbeite umsonst, ich muss so viel machen und so weiter und so fort. So, in dieser Endlosschleife, das haben wir uns jetzt alle seit Jahren angehört, in Corona verschärft angehört, müssen wir raus. Das heißt, ich muss vornherum den Endkunden mündig halten und vereinbaren.
Es ist ja eine Frage der Wertschätzung, ne? Die Wertschätzung ist, beziehungsweise lass mich die Frage so formulieren. Ist es eine Frage, wie wir diesen Wert kommunizieren an den Endverbraucher? Oder ist es etwas, wo wir einfach davon ausgehen müssen, dass der Kunde irgendwie automatisch dabei ankommt? Also wie zäumen wir dieses Pferd auf? Weil das ist ja eine Sache, über die wir hier schon so oft geredet haben, mit Berend Riekmann, mit Martin Klug vor über einem Jahr, wo wir darüber, es läuft ja am Ende des Tages auf die Margen hinaus. Wie kriegen wir den Endverbraucher dahin und wie kommunizieren wir diesen Wert? Das ist ja nicht nur in der Reisebranche, es ist in der Gastronomie. Wir haben dieses Problem in ganz vielen Dienstleistungsbranchen, wo wir einfach natürlich in diesem Land spezifisch einfach eine Wertschätzungsproblematik haben.
So, jetzt hast du genau die zwei Begriffe genannt, die wichtig sind. Dienstleistung braucht Wertschätzung. Ja, das ist halt auch unser Slogan, den habe ich mit Tina Kirfel mal entwickelt, eine geschätzte Freundin von mir.
Ich kann dir das jetzt verkaufen.
Nee, kannst du nicht, haben wir schon, habe ich schon mit Tina entwickelt. Aber Dienstleistung, das ist ja ein Grundthema, ja, und da können wir auch jetzt nochmal fast philosophisch werden, dass unsere Gesellschaft ja teilweise der Name ist ja schon fast Programm. Also dieses Thema ist doch, weißt du, wenn wir alle jetzt nur noch von Work-Life-Balance ausgehen, ja, und das geht alles gar nicht mehr. Ich muss eher easy-going, ich muss Yoga machen, was ja schön ist, meine Frau macht es auch. Also ich muss hier einen Tee trinken, ich muss hier entspannen, ich bin total fertig und freitags um eins macht jeder seins. Alles schön, grundsätzlich, aber Was bedeutet das denn am Ende, wenn ich ins Restaurant gehen will? Ist dann der Kellner eigentlich das Arschloch der Nation? Ist die Frau hinterm Tresen bei Edeka, die mir um 22 Uhr immer noch die Mettwurst verkauft, ist die eigentlich die Dümmste in dieser Gesellschaft, weil die total schlecht verhandelt hat, weil die so doof ist, nach 16 Uhr freitags noch sich hinterm Tresen zu stellen? Der Flaschendienstbote, den ich da online bestelle, das ist ja eigentlich der Assi der Nation, weil der bringt mir ja noch den Kasten Bier, weil ich ja schon seit Freitag 15 Uhr frei habe. Und das, wenn das in der Gesellschaft die Kreise zieht, worauf wir jetzt gerade hinsteuern, dann finde ich das sehr höchst problematisch. Sondern diese Menschen müssen zukünftig mehr Geld kriegen, das wird ein Riesenthema aus meiner Sicht sein, haben sie auch verdient. Weil wir ja auf der anderen Seite, und diese Bereitschaft finde ich, und das muss sich bei uns in der Gesellschaft, das ist eine gesellschaftliche Wahrnehmung von Jobs, die wir da haben. Ja, und das ist ja jetzt nicht nur bei uns in der Touristik, Gastronomie, haben wir ja gerade schon angesprochen, und Dienstleistung generell. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Beispiele, wo Dienstleistung ja schon im Vorfeld auch bezahlt wird. Ja, also das heißt, es gibt ja Dienstleister, die machen keinen Finger krumm, bevor die nicht mit dir vorher die Vergütungsvereinbarung unterschrieben haben. Und dann fangen die an zu arbeiten. Was ja am Ende auch okay ist, weil ich lasse mir jetzt meine Zeit und meine Expertise lasse ich mir bezahlen. Und das hat ja jetzt mal auf unsere Branche bezogen, mit dem formalen Akt der Buchung an sich erstmal nichts zu tun, sondern da gibt es ja eine Vorgeschichte. Wir haben nur all die Jahre, weil wir dafür sehr viel verhältnismäßig, also immer zu wenig, wie wir alle wissen im Vertrieb, aber wir haben ja mal in Jahren davor recht gutes Geld verdient, nur die Marge wird ja immer weniger. Der Kostendruck steigt und aus dieser Spirale steigen wir ja überhaupt nicht aus, sondern wir haben ja eine Vermischung aktuell, wo der Vertrieb, also sprich der Vertriebspartner zum Veranstalter wird und der Veranstalter zum Vertriebspartner wirkt. Und das ist diese Mischung, die jetzt gerade da stattfindet. Und das halte ich halt jetzt mal auf andere Branchen übertragen für problematisch, weil das war ja auch gerade deine Frage, Andi. Wie gehen wir damit um? Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht vertriebsseitig ein anderes Verständnis gemeinsam natürlich im Idealfall entwickeln, einheitlich entwickeln. Und das ist eine Sache, die werde ich hier persönlich, da kann ich nur für eintreten und dafür werben. Und ich kann sie auch versuchen zu installieren. Im Idealfall sind wir uns als Branche mal einig, was wir nicht sind. Das ist ja das nächste Problem. Aber was wir nur anraten können, dass wir vorne rum Wertschöpfung betreiben. Und das ist nicht der Job aus meiner Sicht des Veranstalters, sondern das ist erstmal prinzipiell der Job des Dienstleisters. Der Veranstalter hat noch andere Aufgaben zu erledigen. Der kann mich partnerschaftlicher unterstützen. Das sind andere Probleme, die wir da haben auf der bilateralen Ebene Vertrieb und Veranstalter. Ne? Aber an der Stelle müssen wir als Vertrieb aus meiner Sicht ansetzen. So, jetzt hat er sprachlos. Tut mir leid, dass ich euch da jetzt totgelabert habe.
Alles gut, alles gut. Wahrscheinlich der Podcast mit den wenigsten Fragen, die wir stellen. Vielleicht ist das die Übersicht. In 5 Fragen.
Zu einer Folge.
Ja, genau. ich probiere es nochmal. Ja? Deinem Namen haftet ja ein bisschen Sternenstaub an. Also du wirst oft genannt, du faszinierst. Ne? In der Branche schon so ein Shootingstar haben wir dich am Anfang genannt. Du bist aber auch jemand, der sich viel Rat holt. Martin Klug haben wir vorher schon genannt. Wie wichtig ist es dir, gute Sparring-Partner zu haben? Und was sind das für Menschen, die dich gerade inspirieren, denen du zuhörst in der Branche?
Also ich habe eigentlich in den vergangenen Jahren immer so eine innere Sehnsucht gehabt, weil ich halt, sag ich mal, letztendlich alles alleine sozusagen aufgebaut habe. Also alleine in Form von, dass ich die Inhalte so für mich strategischer Natur selbst aufgebaut habe. Natürlich auch immer im Hinblick auf das persönliche Portemonnaie. Natürlich hat man tolle Ideen, die natürlich anders skalieren würden. Und ich würde mit Sicherheit, wenn ich da jetzt irgendwann in früherer Zeit davor mir da eine andere Konstellation überlegt hätte, was jetzt rein den Cash angeht, wäre das natürlich schon ein kleines Rocket Ship schon im Vorfeld geworden. Das heißt, ich habe immer das Geld, was ich verdient habe, auch immer wieder ins Unternehmen gesteckt. Dadurch habe ich kein Hockeystick sozusagen an Entwicklung gemacht, sondern eigentlich ein konservatives, durchweg positives Wachstum. Das ist ja auch nicht verwerflich. Ich bin damit auch happy. Das war auch gut. Und auf der Reise hin habe ich immer mal mir Kontakte gesucht und auch letzten Endes reflektiert. Da kann ich allen voran Michael Bohler vom VIR zitieren, natürlich meinen liebgewonnenen Freund Thorsten Lehmann von Zanikas, Udo Lutz von TUI Cruises. Das sind alles Menschen, die auf der Basis in einem Gewerk, in dem ich unterwegs bin, sehr sehr toll mich da auch immer unterstützt haben. Wenn ich da eine Meinung haben wollte, konnte ich mir die da immer einholen. In der Corona-Phase selber ging es ja dann nochmal um eine ganz andere, neue Ausrichtung. Das heißt also, für mich war klar, abgesehen von den ganzen Indikatoren, die da waren, wie verändert sich die Zukunft? Das Digitalisierungsthema haben wir schon angesprochen. Da brauchte ich nochmal neueren Input. Ja? Neben meiner Freundin Tina Kirfel, die ich all die Jahre, mit der ich da, sag ich mal, sehr eng auch im Austausch bin, die früher bei Silversea und Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten in der entsprechenden verantwortlichvollen Position waren, habe ich dann über eine Geschäftsidee, die sich da sozusagen zusammengesammelt habe, Tobias und Martin, also Tobias Vogt und Martin Klug, nochmal mit in meinen näheren Kreis aufgenommen. Und da war es halt spannend, weil beide von der ganz anderen Seite nochmal kommen. Also Martin von der Veranstalterseite, was auch ein spannendes Thema ist, was ich mit Martin mache, aber natürlich auch er aus seiner Unternehmensberatungsseite mit einer hochgradigen Expertise, blitzgescheiter Typ. Und dazu gleichzeitig den Tobias Vogt mit seiner Marketing-Expertise, mit seiner guten Vernetzung in die Touristik hinein, auf der einen Seite, aber noch viel mehr auch in die andere Welt hinein. Also da haben wir nochmal einen ganz globaleren, anderen Ausblick, was Automation, so, jetzt haben wir es, mir fehlt der Kaffee, haben. Das sind beides Jungs, die den Blick nochmal von außen neutraler auf meine Themen schärfen. Und dadurch sind die halt für mich eine Riesenbereicherung. Und hab die sozusagen damit aufgenommen in meinen näheren Kreis.
Vielleicht dazu gerade ganz kurz auch vielleicht so als Disclaimer für die Hörerinnen und Hörer, der Martin ist ja ein gemeinsamer Freund. Und der hat, also wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lang. Den Martin, den kenne ich schon viele Jahre und der hat immer wieder von dir geredet und hat immer gesagt, ihr müsst unbedingt mit dem Sascha reden, der hat ganz tolle Ideen.
So,
der Martin ist der Martin ist aber tatsächlich einer, der hat viel von dir erzählt, aber das ist auch so ein Typ, wenn ich mit dem hin und wieder mal ausgehe, das ist so einer, der hat teilweise wirklich so vernichtend brutale, große Ideen und das ist schon ein Typ, der, wie du sagst, blitzgescheit ist. Ich erkenne aber einiges von dem, was er auch sagt, in dem, was du sagst, wieder, was also die Wertschöpfung angeht und diese Geschichten. Ist das etwas, wo die ganzen Menschen, die du eben genannt hast, mit denen du redest und die Ideen, die er sozusagen erörtert, die du dir einholst, die du vielleicht auch diesen Menschen gibst, siehst du, dass ich jetzt da gerade in den letzten Jahren in der Touristik mehr tut, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war? Also ist da im Moment gerade, ich habe das Gefühl, irgendwie da gärt was. Da tut sich gerade etwas, da sind sehr viele schlaue Menschen am Markt, die auch den Mut haben, diese Dinge jetzt auch wirklich anzufassen und auch keine Angst davor haben, auch sich und anderen Leuten ein bisschen weh zu tun. Wie siehst du das?
Ja, da ist also der Martin auf seiner Sachebene, der Tobias auf der Sachebene und auf der aktiven Ebene. Also Tobias, du hast jetzt gerade die beiden auch, Martin insbesondere natürlich auch, aber auch Tobias, das sind genau diese, also der eine ist halt messerscharf vom Kopf her, der andere ist halt auch messerscharf in der Umsetzung. Das ist halt das, was mich, und der ist auch sehr, die sind beide am Ende eine spitze Waffe sozusagen, die scharf ist. Ich sage jetzt mal wie so ein Samurai-Schwert. Am Ende sind die beiden für mich da auch, weil die ziehen dann durch und dann ist es auch getrennt. Ja, und dann ist es so. Also und das mache ich auch im positiven Sinne, weil das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen halt jetzt mehr eine Spitze haben. Wir müssen eine Schärfe da reinbringen und wir müssen halt andere Dinge auch abschlagen, die einfach Quatsch sind. Und dazu habe ich die natürlich auch mit in mein Team rein. Dadurch inspirieren die mich auch, weil natürlich neigt man irgendwann dazu, viele Dinge auch immer wieder über 20 Jahre durchzukauen und daran festzuhalten. Aber den Blick auf die anderen Dinge und auf die Zukunft zu richten, ist halt wichtig. So, was du gerade sagtest, ist die Branche, ja, das ist ähnlich. Ich glaube, die Branche unterteilt sich jetzt immer mehr. Das hast du ein bisschen vielleicht, was du da so skizziert hast, Andi. Ich habe den Eindruck, dass die Branche sich, sag ich mal, in zwei Lager mehr oder weniger entwickelt. Also die einen, die immer das Alte gerne wieder zurückfahren wollen, weil es ja so bequem ist und weil es ja so gelernt war, weil es vielleicht aber auch einfach ist oder vielleicht, weil sie es auch gar nicht anders denken können. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Das meine ich jetzt nicht mit, dass wir alle total schlau sind und die anderen sind alle blöd, sondern das hat einfach was mit einem persönlichen Setup zu tun. Die einen sind total zufrieden mit dem, was sie da hatten und dann sind die halt in diesem Workflow drin. Die anderen wissen und sehen oder erkennen eine andere Zukunft und eine andere Entwicklung. Und dazu gehöre ich mit Sicherheit auch tendenziell eher, weil ich grundsätzlich nie den Stein auf den anderen lasse. Also mich langweilt das auch tendenziell immer sehr schnell. Wenn irgendwelche Dinge gemacht wurden, die dann laufen, dann gucke ich schon wieder nach, was kann man neu machen. Das ist auch manchmal nicht immer gut, weil es immer eine Unruhe reinbringt, auch bei mir hier in meinem Team und so weiter. Die wissen immer, ach, der Sascha wieder eine neue Idee, dann geht's wieder los. Aber wie gesagt, einige Ideen waren nicht falsch und mit diesen beiden genannten Personen insbesondere macht es halt Spaß, weil da denken wir halt Zukunft, wie wir glauben, wie es sein muss. Das muss nicht richtig sein, da maßt sich ja auch keiner an. Aber man muss ja für sich ein Gefühl entwickeln, wo wir sagen, okay, das können wir uns so vorstellen und daran glauben wir und der Rest ist einfach Quatsch. Und wo wir glauben, dass es Quatsch ist, da den Quatsch müssen wir auch teilweise weitermachen. Also wir wissen ja auch bewusst, dass wir Dinge weiter tun, die trotzdem Quatsch sind, weil es einfach nicht anders geht. Aber ich sage mal, wir müssen ja trotzdem irgendwo eine andere Zukunft da angehen.
Ganz kurz, der Sven hat gerade schon die Hand gehoben, der will auch eine Follow-up-Frage. Für mich ganz kurz, wenn es für dich auch geht, die Frage kurz zu beantworten. Ich war gerade...
Nein, es geht nicht. Das ist das Problem. Das habe ich auch leider vorher nicht gesagt.
Ich war gerade in der Dominikanischen Republik unterwegs mit diesem Mega-Fam, den XP Point organisiert hat. Eine sehr spannende Geschichte. Ich war da unterwegs mit 20 Expedienten und teilweise aus sehr herkömmlichen Reisebüros, und das sage ich überhaupt nicht abwertend. Und mich hat einfach auch geflasht, wie gut diese Leute sind, auch wenn sie in traditionellen Strukturen arbeiten. Und das ist für mich jetzt auch das Thema Wertschöpfung. Ich habe mich da auch selbst ein bisschen ins Gericht genommen, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel diese Leute wissen, auch wenn sie eigentlich in traditionellen Strukturen arbeiten, wie viel da möglich ist, wie gut die sind, wie viel die über die Welt wissen, über die Reiseprodukte. Ja. Und also wie kriegt man das zusammen, diese Expertise, diese Kompetenz, die wir haben in Deutschland, die ja eigentlich in diesem Ausbildungssystem als Touristik, Kaufleute, wie bringen wir das sozusagen, ohne dass wir das verlieren, in neue Strukturen? In drei Sätzen bitte.
Das geht gar nicht, in drei Sätzen zu beantworten. Und ich streng mich an. Erstens, ja, du hast es beschrieben, die haben ein riesen Know-how, das sind tolle Menschen. Was sie oft weniger haben, ist, die haben eher das Beratungsgehen als das Vertriebsgehen. Das ist ein Problem, was wir also auf der betriebswirtschaftlichen Ebene da haben. Ich glaube daran, dass diese Menschen, die du gerade beschreibst, mit einem frischen, guten Konzept, an dem wir jetzt auch gerade schon arbeiten, sage ich mal, auch für sich eine neue Heimat finden, auch wenn sie selber jetzt in alten Strukturen, wie du sagst, aufgehoben sind. Da müssen halt frische Konzepte ran.
Ich will dich da ganz kurz auch nochmal unterbrechen. Das sind auch Leute, die also eine Sozialkompetenz teilweise haben, die mich einfach, also wirklich unglaublich, unglaublich. Also dieses Fachwissen, die Sozialkompetenz, da kommt so viel zusammen und das tut ja eigentlich fast weh zu sehen, dass diese Menschen auch, also ich will das jetzt auch gar nicht despektierlich sagen oder über den Kamm scheren, dass alle, die dabei waren, jetzt irgendwie in Schwierigkeiten sind. Aber dass diese Menschen
die vielleicht auch gut.
Mit dieser Krise halt in solche Schwierigkeiten geraten sind. Weil da so viel ist, da ist so viel da.
Das ist ja genau das. Es geht ja auch an sich nicht nur ums Reiseverkaufen. Das müssen empathische Menschen sein. Und die müssen eine Sozialkompetenz haben. Und das ist ja das, was am Ende unser Problem ist, jetzt im Vergleich zum OTA, Online-Vertrieb. Das ist ja die Waffe, die wir da haben. Das ist der Mensch. Das ist ja auch mein Geschäftsmodell auf der anderen Seite. Diese Menschen einzufangen, zu begeistern, also auch für manche Unternehmen natürlich vorrangig. Aber ich sage mal, diese Philosophie am Ende zu verknüpfen, Personen mit digital, das ist eigentlich die Omnichannel-Version par excellence. Das ist eigentlich das, wo wir hin müssen.
Gut, das war kurz. Du hast in drei Sätzen beantwortet.
Ja, cool, ne? Wir haben es geschafft. Ich bin noch gar nicht vorbereitet auf diese Frage. Oh mein Gott.
Es tut mir leid.
Alles gut. Eigentlich, du hattest gerade eben von der Zukunft gesprochen, wie diese aussehen würden. Da wollte ich eigentlich fragen, wie siehst du die Reisebranche in 10 Jahren? Wo steht sie? Das hast du aber zum Teil auch schon beantwortet. Wie siehst du denn die Reisebranche im Jahr 2022?
22 haben wir ja schon bald. Ich habe irgendwie das Jahr, ich muss mit den Jahren ein bisschen immer aufpassen, dass ich da schon langsam durcheinander komme. Also ich sag mal, 22 sehe ich als Recovery-Start sozusagen. Warum? Weil die ganzen Fernreisedestinationen sich erst erholen müssen. Wir waren ja jetzt gerade bei Martin Klug auf dem PATA-Event, also Pacific Asian Association Event, Travel Association, Entschuldigung. Du merkst da, die wollen alle, die warten alle auf das große Jetzt geht's los. Am Ende haben wir uns irgendwie geeinigt, am 1.3.22 geht's auch in Asien los. Also das ist die Message. Also ich hoffe es, dass es so ist.
Aber
es muss einfach jetzt mal jemand sagen, da geht's los. Weil das ist das, was interessanterweise ein Riesenproblem ist. Ne? Also weil wenn jeder jetzt in dieser Halbachtstellung ist, werden wir nicht vernünftig aus dieser Krise rauskommen oder also vernünftig wieder einen Neustart hinkriegen. Weil wenn ich jetzt einen Kunden berate, der sagt, ich will gerne nächstes Jahr nach Thailand fliegen und ich weiß immer noch nicht, was da los ist, hat das Ressort auf, macht's nicht auf, dann bucht der Kunde auch nicht. Das ist ja auch noch ein anderes Erlebnis, was wir gerade haben, also die Buchungsverhalten. Und das sind ja alles Punkte, die darauf einzahlen. Und wie soll eine Airline vernünftig planen? Dann fangen die an, einen Umlauf zu planen, der überhaupt nicht voll wird, weil gar kein Kunde jetzt ad hoc reist. Das ist ja das Problem. Also wir haben ja gesehen an den USA, die haben aufgemacht, haben gesagt, ja, wir sind wieder bereisbar. dann setzt das Thema ja auch ein. Das heißt also, ich weiß, ich kann wieder reisen, also kommen auch die Nachfragen. Die kommen nicht am 1.11., aber dieser Verstand setzt ein, sagt, okay, ey, cool, New York kann ich wieder machen, also mache ich es auch. Also ich glaube, das wird dauern. Das war ja die Frage 22, glaube ich, wird ein Restart sein, der sich hinziehen wird. Und ich glaube, dass wir im Winter 22, 23 hoffentlich auch wieder vernünftige Fernreisen haben, was ja unser Bottleneck in der Branche ist, wo halt die Winterziele halt im Moment, das ist ja nochmal die Problematik, die wir jetzt vor uns haben, dass da nochmal eine ertragsschwache Zeit vor uns liegt und wir sozusagen ab März, April aus meiner Sicht zumindest mal in einen konstruktiven Wachstum gehen können. Also von daher 22 wird ruppelig, 23 wird cooler.
Also 1.3.22, Asien macht auf. Ihr habt es hier zuerst gehört
von Sascha Nietzsche. Asien,
Geschäftsführer. Asien, Solamento meint, am 1.3. muss Asien aufmachen. Ja, also es wäre mir auf alle Fälle ein Wunsch, dass da halt ein konkretes Datum mal irgendwann hin, also zumindest mal eine Perspektive steht. Ne?
Ja, ich glaube auch eine geschlossene Ansage, also dass man zumindest auch so eine Art kleines Glaubensbekenntnis auch gemeinsam ablegt, ne? Weil es gibt so viel Spekulationen, jeder sagt was anderes und wir hoffen und wir sagen und im Endeffekt ist das ja auch ein Signal an die Destination, ne?
Ja, die brauchen es auch. Also das ist ja auch logisch. Also wenn ich als Hotelbetreiber weiß, nee, wir machen doch nicht auf, die Vietnam Airlines fliegt nicht am 1., also vorher, also ich bleibe jetzt mal beim 1.3., weil ich das ganz charmant finde, dass wir irgendein Datum haben. Aber ich sag mal, wenn ich diese Dinge nicht, also wenn das nicht passiert, wie soll ich da einen Kunden hinberaten, der sowieso kurz, also der eine kurze Zündschnur hat? Das heißt also, der entscheidet eh auf sich. Daher macht das schon Sinn, dass man da ein Öffnungsszenario entwickelt, was wirklich seriös ist. Ja, meine Sache war jetzt unseriös. Aber
wie viel Gläser Rotwein habt ihr denn gebraucht, um beim 1.3. zu landen?
Du, also wir sind ja ein ordentlicher, es war ja eine ordentliche Veranstaltung.
Ach ja, stimmt.
Und da gab es nur, genau, da gab es viel Kaffee und Mirinda und Pepsi, also ging da auch ohne Rotwein. Aber generell, weil du es ja gerade so ein bisschen ansprichst, die Sehnsucht ist da und wenn dann die Perspektive da ist, dann machen wir auch eine Flasche Rotwein auf.
Sehr gut, sehr gut. Wohin reist du denn gerne?
Also ja, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich bin ja sozusagen ich habe ja drei wundervolle Töchter, eine noch wundervollere Frau und einen Hund. Also das heißt, also ich muss die mal alle unter einen Hut bringen. Und dadurch ist natürlich von meiner Ursprungsvariante, wie ich mit meiner Frau mal Urlaube gestartet habe, mit Rucksack und Entdecken und Formentera und Thailand sind wir natürlich über Cluburlaube, Clubschiffe. Ich habe das ganze Spektrum durch sozusagen. Was so grundsätzlich jetzt mal die Ausrichtung des Produkts angeht. Ansonsten finde ich es immer toll, Menschen zu entdecken. Jetzt haben wir uns die letzten zwei Jahre natürlich, sag ich mal, auf die Autoreiseziele konzentriert, sprich Berge, Wandern, Natur, italienische, deutsche Vita mit dem Gardasee und Venedig. Ich meine, ich habe Venedig mit meinen Töchtern gesehen, also mit meinen beiden Großen. Da habe ich denen gesagt, Leute, jetzt hier Fotos machen, Instagram posten, das werdet ihr nie wieder erleben, dass 150 Mann auf dem Markusplatz sind, ohne Taube. Also es war sensationell. Und das sind so Dinge, das sind ja auch tolle Dinge, die da jetzt reinspielen, um sich da noch ein bisschen schön zu reden, was da so gelaufen ist. Aber von daher, ja, entdecken und die Welt ist einfach, also wir haben ja einen Slogan übrigens, Solamento, ne, die Welt ist schön, schau sie dir an. Ich glaube, für jeden Menschen sollte was dabei sein. Also ich finde es halt schade, wenn man sein Leben nur in Cuxhaven an der Nordseeküste an der Kugelbarke mit Wattwandern verbringt, was auch schön ist, habe ich als Kind auch gemacht. Aber ich finde, das ist einfach für den Kopf, fürs Menschenverständnis, fürs Weltverständnis unheimlich wichtig, dass wir die Welt wieder entdecken. Das macht den Kopf frei.
Ja, jetzt traue ich mich gar nicht so, die letzte Frage eigentlich zu stellen, oder? Weil die schon beantwortet ist. Ich wollte gerade sagen, Andi und ich haben auch einen Slogan, hin oder weg. Und das fragen wir jeden Gast, ob er lieber Heimaturlaub macht oder Fernreise. Aber ich glaube, du plädierst auch hier auf jeden Fall dafür. Hauptsache reisen, oder? Weil es erweitert den Horizont.
Genau, das erweitert auch den Horizont für all die Zuhörer, die jetzt sagen, nö, also was erzählt der da, ich fahre immer zur Ostsee, seit 20 Jahren ist immer schön, Grömitz fand ich toll, weitermachen, ja, super. Freut auch die Grömitzer vor Ort, weil die brauchen natürlich auch die Unterstützung des Tourismus, aber ich finde es halt schon wichtig, dass man auch mal dann die Nachbarländer bereist, weil es einfach nett ist, weil dann man auch versteht, dass es auch noch einen Frikandel in Holland gibt und leckere Frittiers in Belgien.
Ja, und die polnische Ostsee ist ja auch schön, ne?
Und da geht's weiter, das hat man noch nicht auf dem Schirm. Genau, also die Küste kann man da lustig weiterfahren, ne? Masuren und so weiter. Also toll. Also ich sag mal, wie gesagt, ist einfach, genau, die Polen klauen halt auch nicht nur Autos, sondern haben auch noch eine schöne Touristik, ja, um jetzt beim Klischee zu bleiben. Das ist ja das Problem. Ja, also wir haben ja immer sehr schnell diese Klischees, in denen wir da fest verhaftet sind und von daher alleine Polen, ja, ist bei mir auch noch auf der Agenda.
Sascha, die Zeit ist wirklich verflogen und du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen dafür, dass du so lange Antworten gegeben hast, weil es war super interessant. Ja. Ich glaube, das müssen wir irgendwann mal wiederholen. Wir müssen dich und Martin und vielleicht auch den Tobias mal alle hier zusammen hinbringen.
Ja, gerne.
So einen Joe Rogan 3-Stunden-Podcast-Marathon machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das hören werden, aber ich fände das mega interessant.
Ja.
Ja, wenn wir dann jetzt, also gut, der Tobi trinkt ja keinen Alkohol, aber der Martin und ich sind da sehr aufgeschlossen, wenn wir da eine Flasche Wein zu nehmen, glaube ich, kann es dann mal richtig interessant werden.
Das,
ja,
das kriegen wir hin. Ich glaube, nach 3 Stunden hin und weg fasst jeder meine Flasche an.
Genau.
Da bin ich mir ganz sicher. Er ist der Geschäftsführer und Gründer von Solamento, der digitalen Travel Boutique. Ein sehr interessantes Unternehmen. Sascha, hat viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Alles Danke Gute. Euch. Wir fokussieren Vielen uns Dank. Auf den 1.3. Dann hast du uns Bitte. Versprochen, dass Asien aufmacht. Wir melden uns sonst am 2.3. bei dir, ganz bestimmt und versprochen.
Dürft ihr euch bei mir beschweren, was da los ist? Dann gebe ich da gerne Meinung zu, warum das nicht stattgefunden hat.
Alles klar. Aber in 3 Sätzen, ne?
Ich gebe mir Mühe. Aber ich bin Vertriebler. Was ist los? Marketing und Sales Manager.
Jawohl, sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr das wie immer tun über Instagram oder Facebook unter Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite und das Kontaktformular, welches Sven innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Sven, das Versprechen steht, ne? Auch in der 2. Staffel.
Cool, oder? Auf jeden Fall.
Ich brauche das gar nicht mehr zu sagen.
Nein, du musst uns ne?
selbst erklären. Ach rein, Jungs. Vielen Dank für das Format.
Und ich, ja, Sascha, du kannst uns auch gerne schreiben. Also wenn es dir nicht gefallen hat, Beschwerdebriefe bitte an Sven.
Okay, mache ich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
der Mann, der am 1.3. im Flieger nach China sitzt, Andi Jans.
Bis zur nächsten Woche. Wir würden uns sehr freuen. Macht's gut und nochmal lieben Dank an Sascha. Danke.
Gerne.
Danke dir,
Bis Sascha. Dann noch ciao, ciao. Bleib gesund. Tschüss.
Tschüss.
Hin und Weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.